Gymnastikercast. Jeden Sonntag nach dem Spiel und jeden Freitag vor dem Spiel. Von HSV-Fans für HSV-Fans.
Ja, etwas ungewohnt steigen wir heute in den Aftergame-Podcast des 1887er-Casts ein. Damit ein herzlich willkommen zum immer noch HSV-Podcast, trotz der Einleitung mit dem Darmstadt-Lied, was sich unser Trainer Bruno Labbadia an seiner alter Wirkungsstätte leider einmal hat anhören müssen und ja, somit nur mit einem Punkt zurück nach Hamburg fahren kann. Aus den ja deklarierten 6-Punkte-Spielen gegen Hannover und gegen Darmstadt ist nur ein Punkt rausgekommen und wir könnten besser gelaunt sein, was das Thema angeht, oder Marc?
Ja, auf jeden Fall auch ein herzliches Willkommen von mir zum Aftergame-Podcast nach Darmstadt 98 gegen den HSV. Ja, ein 1:1. Ich denke, es hätte auch schlechter ausgehen können. Allerdings muss man sagen, dass man schon durchaus enttäuscht sein kann, auch eher vom Auftreten der Mannschaft. Dieser Aufwärtstrend, den es in den letzten Wochen definitiv gegeben hat, gerade spielerisch, konnte nicht wirklich fortgesetzt werden. Der HSV ist eher ein bisschen auf der Stelle rumgetreten, beziehungsweise zum Hannover-Spiel war es eigentlich eher ein kleiner Rückschritt, auch wenn wir gegen Hannover verloren haben sogar. Aber gut, das war ja unter äußerst unglücklichen Umständen.
Das war mehr als unglücklich.
Mehr als unglücklich, auf jeden Fall. Naja, also ich sag mal so, gegen Darmstadt haben schon andere Mannschaften Punkte liegen lassen, beziehungsweise sogar verloren. Ich denke da nur an Leverkusen, die verloren haben, und Dortmund hat ja auch nur unentschieden gespielt. Also es ist nicht das allerschlechteste Ergebnis und man kann jetzt mit 15 Punkten nach 12 Spielen auch durchaus zufrieden sein. Es ist ganz in Ordnung. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Für die Lilien sind es jetzt 14 Punkte. Das ist auch für die definitiv nicht schlecht, hätte denen das einer vor der Saison gesagt. Das ist auf jeden Fall in Ordnung für die. Ja, wir gehen mal in die Chronologie des Spiels. In der 2. Minute ging es eigentlich schon los. Ein erster Warnschuss vom HSV durch Pierre-Michel Azoga. Hat er ganz gut gemacht, sich den auf rechts gelegt, aber der Schuss ging dann doch einige Meter rüber. Ich glaube, das war Sergio Ramos-Manier, oder?
Ja, ich will nicht wissen, wo der Ball wieder runtergekommen ist. Im Stadion, am Böllernfalltor jedenfalls nicht. In dem doch sehr, ich muss sagen, ich habe ein Fable für solche Stadien. Das war schon ganz geil, was da gestern abgegangen ist. Fünfte Minute ging es dann weiter. Es ging direkt gut los, ohne wirkliche Abtastphase. Kucker Rausch mit einem Freistoß. René Adler hat ihn dann echt gut pariert, beziehungsweise der Ball ging an die Latte. Aber Adler wäre dann im Zweifel auch da gewesen. Aber Darmstadt hat da auch schon gezeigt, natürlich sind sie nach Standards sehr gefährlich. Das ist ihr Business, möchte ich mal sagen. Da strahlen sie die meiste Gefahr aus und da haben sie direkt auch mal eine Warnung an die HSV-Abwehr und an den HSV-Keeper abgegeben. Das war nicht von schlechten Eltern.
Ja, und dieser Kucker Rausch, Konstantin Rausch, hat dann auch in der 7. Minute wieder Dampf gemacht. Über die linke Seite kam er dann und brachte eine scharfe Flanke in die Mitte. Und dann war der Alt-Veteraner Sandro Wagner da und hat den Ball aber zum Glück nicht im Tor untergebracht. Das hätte jedem HSV-Fan, glaube ich, noch ein bisschen mehr wehgetan, wenn ausgerechnet der gute Herr Wagner das Ding dann reingemacht hätte.
Ja, da hätte das Wort ausgerechnet mal wieder zugetroffen. Das hier passiert unserem HSV ja leider relativ oft, dass wir sagen müssen, ausgerechnet der, weil er entweder mal Ex-Veteraner war oder Ex-HSVer und die treffen ja ganz gerne gegen uns dann. Ja, der HSV hat sich dann erst in der 20. Minute irgendwie wieder gemeldet. Nach einem Ping-Pong-Ball im Strafraum kam dann Diaz aus, ja, sagen wir, 20, 22 Metern zum Schuss. War aber dann auch stark pariert von Martinia. Also Martinia, ich bin Fan von Martinia, muss ich auch sagen. Der ist ein sehr guter Torwart, der wird vielleicht auch oft unterschätzt. Ball noch abgefälscht und eine erste Warnung vom HSV. Auch mal ein Distanzschuss, die meiner Meinung nach auch viel zu wenig passieren beim HSV. Wir haben ja die Leute, Diaz hat eine Qualität im Weitschuss, auch Luis Holtby hat eine Qualität im Weitschuss und Gregoritsch sowieso. Da kann auch mehr aus der Distanz kommen. Das hat Diaz mal gezeigt und es wurde auch direkt gefährlich.
Ja, richtig. Und dann in der 29. Minute dann die Szene, die zum 0:1 führte. Und zwar wurde Michael Gregoritsch im Strafraum gefällt. Ich glaube, von Sulu war es, wenn ich mir da nicht...
Niemeyer
war es, Entschuldigung. Peter Niemeyer hatte da Michael Gregoritsch im Strafraum umgefällt. Und dann muss man jetzt mal ganz klar ein Lob aussprechen an das Schiedsrichtergespann, an Wolfgang Stark und seine Assistenten.
Ganz kurz, ich zahle 3 Euro ins imaginäre Phrasenschwein, aber das war stark gemacht vom Schiri.
Oh mein Gott, war der schlecht. Naja, den vergessen wir jetzt mal ganz kurz. Also, ganz starke Entscheidung von Schiedsrichter Wolfgang Stark.
Da hast du's.
Genau, der zuerst auf Freistoß für den HSV entschieden hatte, dann aber übers Headset, so konnte man es auf jeden Fall beobachten, mit seinen Assistenten kommuniziert hat und dann im Endeffekt auf Elfmeter entschieden hat. Richtige Entscheidung und sehr gute Kommunikation zwischen den Schiedsrichtern. Das hat mir sehr gut gefallen und muss auch mal gesagt werden, nach diesen ganzen letzten Wochen der Schiedsrichterkritik, eine sehr richtige und gute Entscheidung. Ja, den Elfmeter hat unser guter PML10 dann ganz stark verwertet. Lasogga zum 0:1, fast ohne Anlauf. Ja, also dann stand es 1:0 für den HSV und man dachte schon, das sieht doch gar nicht so schlecht aus.
Definitiv, ja, souverän verwandelt. Ich habe sehr viele amüsante Kommentare dann auf Twitter auch gelesen, von wegen, es wurden Fenster geschlossen, weil man Angst hatte, dass der Ball dann doch Richtung sonst wohin fliegt und durch Fenster fliegt, wie auch immer. Weil man Lasogga das wohl nicht so zugetraut hat in Teilen, aber er hat es wirklich souverän verwandelt, ein stark geschossener Elfmeter. Alles gut und ja, Darmstadt hat sich davon aber nicht wirklich schocken lassen. Also das Spiel ist dann erstmal so ein bisschen dahin geplätschert, hat aber dann doch irgendwie dann gezeigt, dass Darmstadt eine Mannschaft ist, die wirklich Moral hat, die gefestigt ist und dann auch noch vor der Halbzeit den Kasten von René Adler gefährdet hat. Peter Niemeyer hat dann nochmal kurz vor der Halbzeit in der 43. Minute ein Ausrufezeichen gesetzt. Adler wirklich hat seine Form der letzten Wochen bestätigt, grandios gehalten. Und dann ging es mit diesem 0:1 in die Pause und als HSV-Fan konnte man doch recht zufrieden in diese Pause gehen, als man aber wieder rauskam. Eher das Gegenteil.
Ja, da gab es direkt die kalte Dusche in der 46. Minute. Eine Minute hat's gedauert, dann stand es 1:1. Wieder über die linke Seite ein Angriff und dann die Flanke in den Strafraum und da ist dann Marcel Heller einfach mal komplett frei. Ich weiß nicht, wie viel, das hätte man mal ausmessen müssen, wie viel Meter Radius um ihm da rum frei waren. Also der, so blank kann man den eigentlich gar nicht da lassen.
Das war Freistoß, das war wie beim Freistoß. Ich glaube, die haben gedacht, der Heller will da einen Freistoß schießen, dann wurde die Mauer gezogen, dieser Kreis. Schlimm.
Und ja, Ostrzolik war in die Mitte eingerückt und dann... Ja, war da irgendwie keiner mehr. Gregoritsch war nicht richtig mitgelaufen, hat dann am Ende noch, als das Tor schon gefallen war, da ein bisschen rumgestikuliert, dass er ja gar nicht für den zuständig war. Ein bisschen so ein Kollektivversagen, würde ich sagen. Also Ostrzolek hätte vielleicht da besser kommunizieren müssen und sagen müssen, dass Gregoritsch nachrücken muss. Diaz hatte da auch noch irgendwelche Aktien im Spiel, war da auch noch in der Nähe, hätte durchaus auch Heller decken können. Naja, also... Das war wirklich sehr dürftig verteidigt vom HSV und da, ja, leider das 1:1.
Ja, hinterher ist man immer schlauer und, ja, aber sowas darf eigentlich nicht passieren. Das war wirklich ein grandioses Kollektivversagen, wie Marc schon gesagt hat. Dann plätschert es wieder so vor sich hin, als war ein an sich Spiel, was an Highlights nicht wirklich reich war, möchte ich mal sagen. Ich habe jetzt leider das Spiel nicht komplett sehen können, aber so... es ging relativ wenig hin und her, das, was man auch erwartet hat vor dem Spiel eigentlich. Also beide Mannschaften... Darmstadt eher eine Konter- und Standardmannschaft. Der HSV tut sich immer mal wieder schwer oder tut sich gerne schwer, wenn sie das Spiel machen müssen. Dementsprechend großchancenarm war das Ganze auch. Die nächste Chance hatte dann Caldirola mit dem Kopfball, aber das war auch nicht wirklich gefährlich für den Kasten von René Adler. Ja. Zumindest, ja.
Durchaus, aber...
Gibt gefährlichere Situationen. Auf jeden Fall hat sich dann das 1:1 gehalten und danach kam aber nicht mehr viel eigentlich von den Lilien. Die sind dann ein bisschen eingegangen.
Ja, der HSV hat es zum Glück geschafft, das Spiel ein bisschen zu beruhigen. Das war auf jeden Fall wichtig. Und dann 7 Minuten nach dieser Chance von Caldirola kam dann über die rechte Seite Gotoku Sakai, der wirklich kein schlechtes Spiel gemacht hat, entgegen aller Erwartungen. Kam über die rechte Seite, flankte in die Mitte, wirklich eine sehr gute Flanke mit scharf, mit Schnitt getreten. Und dann war Lasogga da, hat den Kopfball aber leider wirklich nicht gut erwischt. Also den hätte er durchaus reinmachen können. Das war 5 Meter vom Kasten und wirklich, wie gesagt, eine gute Flanke von Sakai. Schade, also da hätte es gut und gerne auch dann 2:1 für den HSV stehen können.
Ja, definitiv. Das war nicht schlecht gemacht. Sakai hat mir auch in dem, was ich so gesehen habe, ganz gut gefallen. Und wie Marc schon sagte, auch wenn es wirklich fies klingt, aber entgegen aller Erwartungen. Die letzte Chance für uns hatte dann Nikolai Müller 10 Minuten vor dem Ende, plus minus 10 Minuten, aber auch keine wirkliche Gefahr für Martenia im Kasten der Lilien. Und im Endeffekt ging es dann mit einem... ja, doch leistungsgerechten 1:1 im Endeffekt aus dem Stadion am Böllernfalltor. Der HSV ist jetzt, was hast du gesagt?
Elfter.
15 Punkte. Das ist in Ordnung, hätte uns einer das vor der Saison gesagt. Das ist doch von der Platzierung her ganz okay, von der Punkteausbeute ganz okay. Und spielerisch wird's jetzt auch ein bisschen besser. Ich bin nicht unzufrieden. Ich bin mit den letzten beiden Spielen unzufrieden, weil wir noch hätten besser dastehen können. Aber wenn man jetzt mal so die gesamte Saison sieht, die gesamte Hinrunde bisher, wir haben jetzt noch 4 Spiele. oder? Vier? Nee, fünf Spiele sogar. Fünf Spiele noch. Da werden wir noch das ein oder andere Pünktchen ergattern und dann denke ich, ist es doch eine ganz gute Hinrunde, die wir so auch akzeptieren können. Nichts Grandioses, aber auch eben nichts Schlechtes.
Ja, wie Bruno das schon gesagt hatte öfters, der HSV war eigentlich, außer jetzt mal Bayern ausgenommen, aber gut, die spielen eh in einer eigenen Liga, mit jeder Mannschaft auf einer Augenhöhe. Das ist absolut in Ordnung. Er sagt aber auch immer wieder, dass ihm die Punkteausbeute eindeutig zu wenig ist, weil es da eben so Spiele gab wie gegen Köln, wie jetzt gegen Hannover. Ja, da sind einfach zu wenig Punkte bei rausgesprungen. Der HSV könnte besser dastehen. Aber gut, wenn man dann auch mal in Betracht zieht, dass der HSV auch oft und teilweise auch glücklich noch in den letzten Minuten zu Siegen gekommen ist und zu Punkten gekommen ist, dann denke ich, ist das wirklich in Ordnung. Ja, zu Labbadia möchte ich nur eine Sache sagen. Mir gefallen in letzter Zeit seine Ein- und Auswechslung nicht ganz so gut. Also ich finde gerade gestern hätte der HSV einen Soltan Stieber sehr gut im Spiel vertragen können. Also ich glaube, von uns allen wird das schon lange beschrien, dass Stieber deutlich mehr Einsatzzeiten bekommen müsste. Er hat wirklich einen sehr guten Torabschluss. Er ist absolut gefährlich, ist immer an den gefährlichen Situationen, die der HSV dann hat, wenn er spielt, beteiligt. Das hat man auch dann beim 1-0 in Hoffenheim gesehen, wo er es dann stark mit herausgespielt hat, das Tor. Das fehlt mir da einfach. Er zwar, Labbadia hat dann Iličević, glaube ich, irgendwie um die 65. Minute hereingebracht. Das ist in Ordnung, das kann man machen. Aber ich finde, man kann auch mal in so einem Spiel, wo man dann merkt, dass nach vorne jetzt nicht allzu viel geht. Also es war jetzt auch nicht so, dass der HSV keine Chancen hatte. Aber es hätte mehr gehen können. Und da finde ich, kann man auch mal früher wechseln. Oder wie siehst du das?
Ja, sehe ich ähnlich. Also gerade beim Spiel gegen Hannover hat es mich auch unheimlich aufgeregt. Ich weiß nicht, ob wir da beim letzten Podcast schon drüber gesprochen haben, aber erst in der 70., 75. kam dann der ersten Wechsel und Ivo Iličević, der braucht immer auch ein bisschen, um sich ins Spiel so reinzubringen, hat da einigermaßen funktioniert, aber die Wechsel kommen irgendwie alle immer ein bisschen spät und man kann auch ruhig mal in der Halbzeit auch mal jemanden bringen, wenn es jetzt nicht so, also klar, man hat geführt zur Halbzeit, aber ja, also immer so dieser Quotenwechsel in der 70. rum, das ist doch ein bisschen einseitig. Das haben auch viele bei Bert van Marwijk auch zu Recht kritisiert. Und Labbadia verfällt da aktuell, wie ich finde, in ähnliche Muster. Wollen wir zu unserem Top 3 jetzt kommen? Dann ja, fange ich einfach mal an. Hier, als erstes haben wir Gotoku Sakai aufgestellt. Das hat zwei Gründe. Zum einen hat er eine ansprechende Leistung gezeigt, hat defensiv eigentlich soweit seinen Job ganz gut gemacht, wie wir finden. Und vor allem dieses Überraschende, weil er hat Diekmeyer eigentlich ziemlich gut ersetzt und keiner hätte es erwartet. Also es wurde echt als Unsicherheitsfaktor beschrien und er hat seinen Job besser gemacht als Ostrzolek auf der anderen Seite zum wiederholten Male. Und das war einfach, das war gut. Das war solide und das war besser, als wir es alle erwartet haben. Und vielleicht schafft es dann Attack Attack Go Go Tuku Sakai auch die Leistung konsequent zu bringen und auch dann, wenn Diekmeyer zurückkommt, Ostrzolek abzulösen, weil dessen Leistung ist nicht okay.
Ja, das ist durchaus eine Option, die dann passieren könnte, dass dann Sakai, wenn er seine Leistung bringt, auf links spielt. Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wirklich eine gute Leistung von ihm. Wobei man sagen muss, Sakai auf die 1 klingt jetzt dann immer so, er hat wirklich ein gutes Spiel. Ja, es war nicht schlecht, aber kein HSV-Spieler hat an diesem Samstagabend eine richtig gute Leistung gezeigt. Von daher muss man das auch mal ein bisschen relativieren. Auf der 2 unser Pierre-Michel Lasogga, der außer seinem Elfmetertor auch eigentlich eine relativ engagierte Leistung gezeigt hat, hat aber in den meisten Aktionen auch nicht den glücklichsten Eindruck hinterlassen. Aber er war bemüht, er hat mehr gemacht als sonst, finde ich. Er hat sich auch mal fallen lassen und dann auch mal kam da auch mal über die Außen. Also das war nicht so schlecht. Und auf der 3, wen haben wir da?
Ja, auf der 3 haben wir Luis Holtby gesetzt, der auch ein solides Spiel gemacht hat. Jetzt nichts Hochklassiges, da hätte man auch zwei, drei andere Leute noch hinsetzen können. Aber es war, da kann man nicht viel zu sagen. Es ist jetzt so ein bisschen der Lückenbüßer, hat solide gespielt, hat nicht groß positiv, ist nicht groß positiv aufgefallen, nicht groß negativ. Hat, man könnte ihm anrechnen, dass er mit dem Pass auf Gregoritsch die Entstehung des Elfmeters mit eingeleitet hat, aber das dann doch sehr weit hergeholt als Leistungsnachweis. Ja, deshalb kommen wir jetzt über zu viel wichtigerem, Marc, huldige den Tippkönig.
Ja, das muss ich ja jetzt leider. Also eigentlich hätte ich ja auch 1-1 getippt, ja, wie du das dann gemacht hast, aber ich habe dich ja leider am Freitag als erstes gefragt, was du tippst und deshalb musste ich dann 0-1 tippen. Also ja, herzlichen Glückwunsch natürlich. Ich sag das mit einem leichten, ja, Griesgram. Aber
schlechter Verlierer.
Nein, ist doch gar nicht so. Also, ne, nächstes Heimspiel gegen Dortmund, da kriegst du den Holsten. Muss man ja jetzt leider dann vor dem Stadion machen, geht ja nicht mehr im Stadion, aber gut.
Ist nämlich auch.
Ja, ist in Ordnung, aber das ist ja erst der Anfang, ne? Also es steht ja jetzt erst 1-0 nach Tipps. Da geht noch einiges. Ja gut, dann haben wir noch mal ein bisschen geguckt, was so auf Twitter los war zu diesem Spiel Darmstadt 98 gegen den HSV. Und da wurde sehr viel über die Pyro-Show der HSV-Anhänger von ja unserer lieben Anhängerschaft gesprochen. Und ja, da waren einige Kommentare, die fanden das durchaus positiv. Denen hat das gefallen. Eine echt fette Pyro-Show, habe ich gelesen. Dann gab es aber auch zum Beispiel vom @TanteChili eine Frage, und zwar hat er gefragt, wie kriegen die Fans eigentlich das Zeug ins Stadion und wie sieht's da mit Kontrollen aus? Wie denkst du, läuft das ab, Daniel?
Ja, also es tut mir wirklich leid, das zu sagen, aber vielleicht ist Darmstadt in diesem Punkt vielleicht doch noch nicht ganz erstligatauglich. Da ist es ja der Zugang, ich war einmal in Darmstadt im Stadion und der Zugang ist wirklich über ganz viele Wege, kriegst da Sachen rein. Du kannst theoretisch, also du musst dir das Stadion so vorstellen, wer noch nicht war, steht mitten in der. Ja, da drumherum ist halt teilweise Wald, Feld und sonst was und auf der anderen Seite geht's raus zur Straße. Und dann sind die Tribünen, die gehen hoch und auf der letzten Stufe der Tribüne ist dann so eine kleine Fläche und dann kommt ein Zaun und der ist vielleicht 2-3 Meter hoch oder so. Und dann ist ganz normal frei betretbare Fläche und durch diesen Zaun kann man halt ganz easy, weil die Ordner jetzt auch nicht wirklich überall da rumstehen, kann man auch ganz easy Sachen durchschmuggeln im Getümmel. Und so werden die Pyro-Feuerwerkskörper da reingekommen.
Der Mann spricht aus Erfahrung.
Das halte ich für ein Gerücht. Ich muss dazu sagen, wenn's legal wäre, fände ich das wirklich eine coole Sache. Ich finde, das sieht immer ganz nett aus, spektakulär, aber es ist erstens nicht legal, zweitens ist es auch saugefährlich. Deshalb, liebe HSV-Fans, sah ganz nett aus, aber es kostet jedes Mal Geld. Es kostet unseren Verein jedes Mal Geld und ihr schadet euch damit eigentlich mehr, als dass ihr irgendwie helft, auch wenn es wirklich cool aussah, aber. Ja, da muss man dann doch irgendwie versuchen, vielleicht doch Gesetze zu akzeptieren, auch wenn es manchen Leuten in dem Fall schwerfällt, aber solange es verboten ist, lasst den Scheiß, kostet uns nur Geld.
Ja, man wird sehen, ob es da jetzt eine Geldstrafe nach sich zieht. Wahrscheinlich eine kleine Geldstrafe, aber ich finde, das gehört auch ein bisschen einfach zur Fankultur dazu. Ich meine, solange es ein gewisses Maß nicht überschreitet, solange es nicht hochgefährlich wird, finde ich, gehört es auch einfach ein Stück weit dazu. Und ich meine, wenn man sich mal andere Fankulturen aus anderen Ländern anguckt, also da kommt gar nichts. Und da kann man schon in Deutschland schon mal relativ zufrieden sein mit der Fankultur.
Ja, das sehe ich auch so. Es geht nur darum, wenn es legalisiert wäre, ich finde Pyro cool, ich mag Pyro. Aber es ist eben nicht legalisiert. Und es ist halt so, dass es Gesetz ist. Und da, ja, also ich finde, nicht das nicht falsch verstehen, ich finde Pyro wirklich cool, aber es ist ja eben verboten und dann sollte man sich da auch dran halten.
Ja gut, das ist dann wohl deine Meinung, aber gut, ja, ich sehe das halt, dass es schon noch dazu gehört. Na gut, dann wollen wir den Podcast für heute beschließen. Wir wünschen euch noch weiterhin ein schönes Wochenende, den Rest Sonntag, genießt den und dann gehen wir jetzt mit nicht der allerschlechtesten Laune in diese zweiwöchige Länderspielpause. Und ja, dann hören wir uns wieder am Freitag vor dem Spiel gegen den BVB. Nur der HSV.
Jo, bis dann. Nur der HSV.